Und dann auf einmal hört man so das
Mega gut, ne? Mach nochmal. Mach nochmal.
Und dann ist eben auf ein, und dann schauen wir auf so, hä, was ist das? Und dann pfuh, ist etwas in den Schoß gelandet. Und dann so ein grosses schwarzes Ding, wo so.
Was ist das?
Hoi du, ich bin der Manuel und das ist der Podcast 2 auf dem Meer. Die 2 auf dem Meer, das sind eine Freundin und ein Freund von mir, Arian und der Freddy. Die beiden sind ein Paar und haben sich vor 2 Jahren mit dem Ersparten ein Segelboot gekauft, um damit auf unbestimmte Zeit um die Welt zu segeln. Ich selber würde das nie im Leben machen. Aber so aus der Distanz ihre Reise miterleben, das finde ich richtig nice. Mich nimmt es mega Wunder, wie es den beiden auf dem wilden Weltmeer so ergeht. Darum mache ich mit ihnen regelmässig Videocalls. Und du, liebe zulassende Person, kannst bei diesen Telefonaten dabei sein. Hallo, ihr Lieben.
Hoi, hoi.
Hallo.
Wie war es bei den Mönchsrobben?
Ei.
Also, dort war es toll. Es
war mega schön.
Ja, wir haben dort 2 Nächte verbracht. Sie sind, glaube ich, gerade in der Ferien gewesen, die Mönchsrobben.
Nein.
Ja. Aber wir kennen jetzt mega viele Leute, die sie schon gesehen haben.
Ja.
Ah, schön, immerhin.
Ja, wir kennen auch viele Leute, jetzt, die sie gesehen haben, 2 Stunden vor uns oder
Nein.
einen Tag nach uns.
Ja, während dem Schnorcheln, während dem Tauchen. Ja.
Das ist ein Call an alle Mönchsroben da draussen, die den Podcast hören. Wir möchten uns so gerne noch einmal sehen, bevor wir von Madeira weggehen.
Jö, nein. Ja, wenn sie das hören, also dann werden sie sicher gerade um euch ein Boot rüberschwadern.
Aber wir haben viel, viel andere Lebewesen gesehen. Viel mehr als auf unserer Reise bis jetzt fast, oder?
Zumindest in Madeira, ja.
Ja.
Was haben wir gesehen?
Auf dem Weg runter.
Das ist ja zur Erinnerung, wo wir von Madeira zu den Ilhas Desertas gesegelt sind. Das sind kleine, unbewohnte Inseln, wo man eine Bewilligung braucht, um dort überhaupt hin dürfen, weil es geschützt ist.
Auf dem Weg runter haben wir eben Pilot Whales gesehen.
Grindwale sind
die Grindwale, ja.
Sind das grosse?
Ja, sie sind eben eigentlich, sie heissen Wale, aber sie gehören eigentlich zu der Familie der Delfine.
Ah.
Und sie sind ein bisschen kleiner als...
Nein, grösser als normale...
Grösser als Delfine?
Ja, ja.
Okay.
Ja. Ein bisschen dicker, ein bisschen, also so wie ein Delfin, der ein bisschen zu oft in McDonald's war.
Und ein Delfin auf Beruhigungsmittel, weil sie tun zum Beispiel nicht springen, sondern so ganz fein oder so... aus dem Wasser sich rauslupfen und gemächlich wieder rein.
Ja.
Geil.
Ja.
Aber Delfine haben wir auch gesehen. Mhm. Die haben ganz kurz haben die mal unter dem und neben dem Boot gespielt, aber nicht so aus dem Wasser gesprungen sind sie leider nicht, das Mal.
Und weil wir 2-mal schon ins Wal- und Delfinmuseum sind, glauben wir jetzt können zu erkennen, dass es sich um grosse Tümmler gehandelt hat.
Das sind die Bottlenose.
Ja, genau. Ja,
die recht...
der Flipper.
Ja, ist das der Flipper?
Ja.
Okay, ja. Also die Inseln sind sehr... Also die eine ist vorne, die erste Insel ist ganz flach. Ist wie ein Stein, den man abgeschnitten hat. Und die nächste Insel, die Deserta Grande, ist 450 Meter hoch, glaube ich.
Also Klippen.
Und
so.
Genau, es sind einfach so Felsen, wo man all die verschiedenen so Bänder von...
geologische Ablagerungen.
Genau, so Vulkangestein und Eisen sieht man
die
dort.
Schichte und so.
Genau, die ganze Schichte, ja. Und es geht einfach steil ab und dann hat es irgendwo einen kleinen Teil, wo so ein Felssturz mal war, wo recht viel so Gestein noch am Wasser liegt. Und dort haben sie so eine kleine...
eine Bucht, oder?
Also, ja, dort ist eine Bucht und da haben wir können ankern und da in dieser Bucht ist dann auch so ein Visitor Center, so ein ganz kleines Häuschen, wo 4 Inselwächterinnen wohnen.
Ah, 4? Ich habe gemeint, sie sagen, ein einziger, haben ihr gesagt, wie der letzte Episode.
Ja, haben wir auch gedacht, aber jetzt sind es eben 4.
Krass.
Das Mal sind es 3 Männer und 1 Frau gewesen, und die sind alle 2 Wochen, tun sie sich abwechseln und könnt dann auch in andere National- oder Natur-Reserves und so.
Ja, und also wir haben schon ein paar Mal in diesen 48 Stunden ist der Satz gefallen, wir haben einfach unsere Karriere komplett verfehlt. Berufswahl. <Ja. lacht> Wir haben einfach versagt, weil wir immer wieder so geschaut haben, was sie halt machen auf der Insel. Dann fahren sie mit dem Gummibötli raus, gehen irgendwelche Proben holen, dann kommen sie zurück und sagen, ja, wir haben da oben gesehen, es hat Wahl gehabt. Und dann, wo wir das erste Mal mit ihnen sind gehen schwätzen, haben sie uns Kaffee rausgebracht, dann haben sie uns noch ein bisschen Wein, also so Madeira-Wein, das ist wie Portwein, haben sie uns dann auch noch gerade rausgebracht. Und ich denke, chilliges Leben.
Wir haben ja ihnen ja Schoki mitgebracht, als so Mitbringsel, als
Dankeschön. Dankeschön.
Ja. Aber die ist in der Zeit, wo wir mit ihnen geschwätzt haben, ist die komplett durchgeschmolzen.
Nein!
Dann haben wir sie gerade rausnehmen und gemerkt, das ist vielleicht jetzt nicht so ein tolles Geschenk, wenn man da so schlapprige
Wir haben sie wieder eingepackt und am nächsten Tag die aus dem Kühlschrank gebracht.
Genau. Aber was ist denn so die Job-Description von so einem Inselwärter oder Inselwärterin?
Also ich glaube, man ist im Prinzip ist man Park Ranger, so ungefähr. Das hat ja in der Schweiz auch. Also jemand, der quasi das
Naturschutzgebiet.
Naturschutzgebiet tut ein bisschen überwachen zum einen und schauen, dass alles da richtig läuft. Aber sie haben auch gesagt, sie machen viel die Proben und so holen für Wissenschaftlerinnen, die dort forschen.
Ah, mega cool.
Weil sie sind ja dort und dann fahren sie, glaube ich, jeden Tag raus und tun auch zum Beispiel die Mönchsroben sind ja sehr endangered.
Gefährdet.
Vom Aussterben bedroht.
Da gibt es gerade mal 8 vor 20 Jahren oder so oder 30 Jahren. Und seit dem Programm, das sie dort einführen, sind sie jetzt mittlerweile ungefähr 25. Und in der ganzen Welt hat es, glaube ich, nur noch 300.
Mhm. Wow, krass.
Also es ist wirklich sehr, sehr wenig.
Und die grösste Bevölkerung davon ist in Madeira?
Nein, die ist eben bei Mauretanien.
Ah, okay.
Etwas grössere, aber das ist so ein Abzweig, wo wir da
haben. Dann die grösste in Europa, genau. Ist in Madeira.
Ja, und eben, die schauen dann jeden Tag, wo die rumhängen und, glaube ich, einfach so ein bisschen Monitoring machen und schauen, was da läuft.
Und sie sind auch zuständig für, weil es können auch so Boote, die Tagesausflüge machen mit Touristen, können auch andocken dort. Und dort sind sie, glaube ich, zuständig, einfach um auch Informationen zu geben. Und man darf so nur auf einem Weg laufen, der 400 Meter lang ist. Und dann zurück aufs Boot. Aber sie haben uns gesagt, wenn wir möchten, dürfen wir auch schnorcheln in der Bucht und haben uns gezeigt, wo dass es am meisten Fisch hat und so. Also sie sind wirklich mega freundlich gewesen.
Ja. Haben uns noch ein paar Bücher gegeben, mit so über, weißt du, so, die haben so eine kleine Bibliothek und dann hat es auch Bücher über die Insel und so und kannst ein bisschen durchlesen, durchblättern und so. Mhm.
Ah, die haben sich sicher auch gefreut über ein bisschen Besuch, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch sicher sehr schön, wenn Leute kommen und völlig begeistert sind von dieser Insel oder was da ist. Weißt du, du kennst dich vielleicht, für dich ist es dann ganz normal, du siehst es ja jeden Tag, aber wenn jemand kommt und einfach da das alles so toll findet, ist, glaube ich, auch schön.
Und dann müssen sie sicher auch schauen, wegen der Geisterpopulation, die auf die Insel angebracht worden ist, hat man mal viel zu viele Geissen gehabt. Jetzt ist es ein bisschen mehr unter Kontrolle. Aber die haben wir dann auch gesehen. Ja. Das war lustig. Und wir sind natürlich völlig begeistert, ihnen zu erzählen von allem, was wir gesehen haben. So wahrscheinlich mit so kindlicher Begeisterung. So, ja, und wir haben noch fragen, wir haben das und das gesehen. Was könnte das gewesen sein? Und gestern ist das passiert. Weil am ersten Abend hast du...
Ja, ich habe ja nochmal eine Flosse gesehen,
die
vorbeigeschwommen ist. Aber sie ist nicht so auf und ab gegangen wie ein Delfin. Sie ist einfach gerade entlang. So ein kleines Zipfchen. Und ich habe zuerst gedacht, ist das jetzt etwas? Nein, das ist eine Welle. Und dann hat es Naomi auch gesehen und Arion, glaube ich, auch. Ich habe ein Foto machen. Man sieht also wirklich so 2 Zentimeter, die rauskommen. Aber wir haben dann gefragt. Sie haben eben gesagt, das wäre ein Hai. Und das könnte ein Hammerhead sein. Aber ich habe mal recherchiert, der hat eine kleine andere Flosse. Ich glaube, es ist ein Blue Shark.
Also der Freddy weiss jetzt eigentlich besser als die Inselwärter.
Nein, ich habe ja Ihnen das Foto nicht gezeigt.
Stimmt. Wir haben nur gesagt, wir hätten etwas gesehen.
Sie haben gesagt, es gibt Hammerheads, gibt es dort.
Ja.
Genau. Und Blue Sharks gibt es wohl auch.
Und das war kurz nachdem wir sind baden in diesen Gewässern.
Ja, genau. Ja.
Ui.
Aber weil sie haben uns auch gesagt, ja, ihr könnt schon baden ums Boot herum, geht einfach nicht zu nah ans Land, wegen der Robbe, weil es ist gerade Brutzeit und sie haben bald Babys und darum müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir, wenn wir eine gesehen hätten. Also es war so, gewesen, auf der einen Seite mega eine Vorfreude und eine Aufregung, um sie zu sehen, auf der anderen Seite so Todesangst, dass, weil wir haben ja wollen den Anker anschauen, um zu schauen, dass er hebt. Und so Todesangst, dass aus dem dunklen Wasser plötzlich so eine Riesenform, die werden bis zu 3 Meter lang.
Was, Robert?
3 Meter, ja.
Nein, krass.
Ja. Und nachher noch Zusatzinformation, aha, Haie hat es auch.
Krass, aber dann, die können nicht einfach so schnappen dort, wenn ich ums Boot rum...
Nein, also Haie sind ja generell recht scheu, sagt man.
Scheuch, ja.
Und wenn man sie nicht gerade überrascht oder gerade stört, dann sind sie ja eher defensiv, also ja. Würden sie nicht kommen. Aber wenn du gerade in einer Höhle schwimmst, wo die auch am Umhängen sind, dann vielleicht eher schon. Das haben wir eben am zweiten Tag gemacht.
In einer Höhle reingeschwommen, wo Haie am Hängen waren.
Nein, aber wir sind ein bisschen näher an Land gegangen. Die Inselwächter sind gerade auf ihrem Robben-Sighting-Trip gewesen. Und dann sind wir da ein bisschen weiter geschwommen. Und dann haben wir gemerkt, es hat so wie so eine, also im Fels hat man auch schon gesehen, so halbe Höhle. Aber wir haben dann gesehen, unter Wasser geht das ganz durch. Also
ist wie ein Tunnel. Ein
Tunnel, der da durchgeht zur anderen Seite. Dann schaust du natürlich schon und ich so, ah, ich habe gerade die ganze Wikipedia-Seite über Hai durchgelesen.
Freddy, du informierst dich zu viel.
Ja, genau.
Und dann sagt er mir so, wir sollten zurück. Und ich so, wieso, denkst du, sollten wir nicht in einer Höhle schwimmen? Er so, nein, Haie sind in Höhlen.
Nein, wirklich, nachher sind wir umgekehrt.
Ganz schnell sind wir zurückgeflüstert.
Nein, wir sind dann noch recht lang. Wir
also aus der Höhle sind wir schnell
raus. Ja, aus der grossen Höhle, ja. Aber auf dem Weg zurück habe ich noch so 2 Tunnels gefunden, die nicht so ganz tief und weit sind. Aber da wollte ich auch nicht durchschwimmen.
Nein.
Aber man könnte die durchschwimmen. Wie lang sind denn die Tunnels, dass man einen wieder rauskommt?
Also man müsste sicher 8 Meter runter schwimmen und dann wahrscheinlich, ich schätze mal, mindestens 10 Meter da durch oder so.
Also
und dann
ich
wieder
würde das wirklich auf keinen
8
Fall...
8 Meter runter und nachher 10... Oh mein Gott.
Ja, ja auf ja. keinen Fall würde ich das machen.
Trotz deiner Apnoe-Tauch-Ausbildung.
Ja, ja, also...
Ja, aber durch so etwas durch musst du schon wissen, dass es dann... Also es ist auch nicht ein grosser Tunnel.
Hey, stell dir vor, also. Etwas bleibt hängen von
dir. Oh nein, Ausrüstung. Das ist so.
Auf keinen Fall.
Oder es hat etwas dort, ein Oktopus so...
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, aber das ist in der Karte gezeichnet, oder? Wie haben wir gesehen, dass das... Oder weil er runtergetaucht sind,
Ich bin eben runtergetaucht. Aha, so. Und auf dem Weg runter habe ich gesehen, da gibt es Licht auf der anderen Seite. Mhm. Aber es ist ein bisschen wie beim Skifahren, weißt du, schaust auch um, so, ah ja, da könnte ich auch runterfahren. Und dann, wenn du oben stehst, ist so, nein.
Kein Fall.
Ah, so lustig.
Ja. Ja, und dann sind wir in der Nacht, sind wir ja auch noch hinterhältig angegriffen worden.
Ja.
Was?
Möchtest du das erzählen? Eigentlich bist ja du angegriffen worden.
Ja, es ist mir etwas auf dem Schoss gelandet.
Es hat gemacht, boing!
Ich habe eben, an dem Tag habe ich ja darüber gelesen, dass es Desertas Tarantula gibt. Also ich weiß nicht, wie das... Ja, aber
Tarantel.
Ja, es ist ja die Oberspinne, oder?
Ja.
Und da gibt es auf der Desertas gibt's auch eine. Und Spinnen sind für mich ja eigentlich generell okay, außer die ganz grossen Haarige, die so gross sind wie eine Hand.
So
die habe ich überhaupt nicht gern. Ja, genau. Und da hat es anscheinend eine auf der Insel.
Also eine Sorte, nicht eins. Exemplar.
Wir sind dann, also nach dem Nacht, haben wir draußen gesessen, geschwätzt, Wein getrunken und dann auf einmal hört man so das
Mega gut, ne? Mach nochmal.
Und dann ist eben, und dann schauen wir auf, so, hä, was ist das? Und dann, pfuh, ist etwas in meinem Schoß gelandet. Und dann so ein grosses, schwarzes Ding, wo so überall so im Cockpit rum. Ja, und wir haben eben
und
nicht...
Und Naomi und Freddy beide so, wah, was ist das?
ich voll, wah. Das ist dann an unsere Füße ist es da so rumgeflattert. Man hätte es wirklich nicht können erkennen, was es ist. Aber es ist irgendwie recht gross gewesen oder hat sich recht gross angefühlt. Ich habe so mir das vorgestellt, so eine überdimensionierte Motte oder so, die auch noch irgendwie rabide wäre. Ja. Naomi ist dann reingegangen, hat zuerst mal alles zugemacht.
Was? Sie ist rein und hat alles zugemacht und hat euch das ja. ausgesperrt?
Nein, aber das ist auch so, dass es nicht reingeht. Weil wir haben gemerkt, wenn das Ding jetzt rein fliegt, dann haben wir ein grösseres Problem. Also ist sie reingegangen, hat dann durch so einen kleinen Schlitz hat sie durchgeschaut.
Kann man sich genau vorstellen.
Ja, ich glaube, sie war auch sehr froh gewesen, dass sie auf der inneren Seite ist und nicht auf der äußeren.
Ja.
Es ist nämlich ein Vogel gewesen.
Ja. Ja. Ein nicht ganz kleiner, aber auch nicht so ein grosser schwarzer Vogel.
Sagen wie eine kleine Taube.
Ja, eine normale Taube.
Aha, okay, das ist jetzt ein bisschen underwhelming, das die Auflösung von dem.
Ja, aber, warte schnell, jetzt kommt es regnen. Ja, es ist einfach, wenn das aus dem Nichts auf deinem Schoss landet und rumflattert und du siehst nicht, was es ist, dann ist es einfach ein bisschen voll überraschend. Mega.
Willst du schnell zumachen?
Ja, ich mache kurz mal als ein Werkzeug, weil wir haben eben gerade alles draussen noch.
Genau, und dann war der Vogel im Cockpit und Naomi war drin und hat durch den kleinen Schlitz hat sie mir ein Küchentuch rausgehändigt. Und dann habe ich auch kurz meinen Mut zusammengenommen. Und wir haben ja Hühner gehabt, darum ist mir das nicht so fremd, einen Vogel zu packen. Und dann habe ich den kleinen Vogel gepackt und der ist wirklich so klein. Also er hat sich dann so klein angefühlt und so zittrig. Und dann habe ich im Kopf gehabt, dass meine Mutter, die vor kurzem gekommen ist, erzählt hat, dass es so Atlantikvögel gibt, die gar nicht laufen können, die so müssen, sie können eigentlich nur von Felsen runterspringen. Da habe ich dann fertig gefragt, meinst du, muss ich es rühren? So, nein, sicher nicht.
Ja, aber es ist schon noch naheliegend, nicht? Und nachher?
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Und dann haben wir so hinten beim Boot haben wir so angebettet in dem Tüchli und gesagt, okay, wir lassen es jetzt in Ruhe, haben das Licht ausgemacht.
Weil wir haben ja eben auch recherchiert und gelesen, dass wenn ein Vogel zum Beispiel in ein Fenster reinfliegt oder sonst so einen Unfall hat, sind sie oft zuerst mal in Schock und so verwirrt, dass sie einfach nichts machen können. Mhm. Also sie bewegen sich dann auch nicht mehr, sie müssen einfach ein bisschen mal sich beruhigen. Und dann haben wir ihn da hinten am Boot haben wir ihn in ein kleines Bettchen gemacht und dann gewartet.
Und dann ist er einfach, irgendein ist einfach weg gewesen. Und was mich mega beeindruckt hat, wir haben nichts gehört. Also kein Flattern, kein nichts.
Crazy. Der
ist einfach weg
gewesen. Es kann auch sein, dass er oben gekommen ist und so ihn geschnappt hat.
Jetzt kommt Werbung. Werbung, Werbung, Werbung.
Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass ihr das Kind am besten zu zwei auf dem Meer einschlaft. Nice Parenting-Hack. Wenn du noch mehr Parenting-Hacks brauchst, dann empfehle ich dir den Podcast «Rotzphase» von Cheyenne und Zulu. Sie sitzen zusammen am Küchentisch, trinken Bier und motzen über ihr eigentlich wunderbares Leben mit Kind. «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern, jetzt reinhören auf der Podcast-Plattform von deinem Vertrauen.
Es ist die Werbung fertig.
Aber noch kurz zur Einordnung. Wie gross sind die Inseln denn genau?
Die sind so drei ganz lange, schmale Inseln, die insgesamt 14 Quadratkilometer Fläche haben.
Alle drei zusammen haben so viel?
Alle drei zusammen, ja.
Aha, das ist wirklich mega klein. Und auf eine dürfen wir drauf gehen, gell?
Genau, auf die Ilha Grande.
Und die anderen, aber so Parkwächter und so, die gehen auch auf die andere Insel, zum ab und zu. So
ich weiß nicht, ja.
Ich glaube schon, weil es hat ja auf der ersten Insel hat ja einen kleinen Leuchtturm.
Stimmt.
Der muss ja auch irgendwann gewartet werden. Und wir haben auch, es hat so Infotafeln dort, also so, da kann man auch darüber lesen, dass es oben drauf, wir sind ja unten dran gewesen, also am Wasser. Und oben drauf hat es ja auch irgendein Häuschen oder Station mal gehabt oder so. Da hat es einen Hubschrauberlandeplatz auch noch. Mhm. Ja, ich glaube, die machen auch dort oben Forschungen und so.
Und Geissen, wie kommen die dort hin? Genau.
Die hat, glaube ich, jemand mal mitgebracht. die Inseln sind ja nicht, sind erst seit 25 Jahren oder so, sind die geschützt.
Ja.
Vorher sind es einfach so unbewohnbar. Es hat ja auch über die letzten, ich weiß nicht wie viele, hunderte Jahre, hat es immer wieder Leute gegeben, die versucht haben, dort etwas aufzubauen. Aber weil es kein Wasser hat und
ich glaube, der Boden von der
Boden ist zu hart. Also du kannst nicht nichts dort anpflanzen.
Und eigentlich sind Geissen ja dann naheliegend, weil die sind, glaube ich, recht robust und können auch recht viel trockenes Zeug essen. Und dann hat man sie wahrscheinlich einfach zurückgelassen nach dem Besiedlungsversuch. Und dann haben sie sich vermehrt, weil sie dort keine Feinde und keine Menschen haben.
Und wie machen sie mit dem Wasser, die Wärterinnen und Wärter und mit dem Strom?
Die haben Entsalzungsanlagen gehabt. Und die bekommen, alle zwei Wochen, sie werden ja von der portugiesischen
Marine
werden sie quasi beliefert und auch abgeholt. Und alle zwei Wochen kommt das Schiff, bringt dann Zeugs für sie und bringt auch sie mit.
Wie lange sind die dort?
Zwei Wochen.
Zwei Wochen. Ja. Und nachher zwei Wochen wieder daheim und nachher zwei Wochen wieder dort, oder wie?
Sie haben gesagt, sie sind nicht immer dort, sondern sind dann glaube ich, auch in andere Parks und andere Naturreserven. Ich glaube, man ist wahrscheinlich, hat so Schicht.
Ja, wahrscheinlich ist man nicht auf nur die Insel. Ja,
mal ist man oben auf dem Berg, mal ist man auf der Insel wahrscheinlich. Aber,
ja. Ja, eben alle, die sich noch in der Berufswahl befinden, überlegt euch das gut. Inselwärterin auf Madeira.
Es klingt wirklich so richtig romantisch, weißt du, so das eine Hütchen dort auf dieser Insel und ihr ankert so in dieser Bucht vorne dran und die Klippen gehen so rauf und so. Ist es wirklich so, ist so wild und romantisch gewesen?
Also für mich hat sich das wirklich angefühlt, wie, wo wir angekommen sind und so alles ruhig war, habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, genau das ist, was ich auch so suche mit dem Segeln. So irgendwo ankommen. Es ist wild, es hat ja viele spannende Sachen.
Man kann nicht anders kommen als mit einem Boot.
Genau, ja, das auch. Es ist nicht so überlaufen. Wir sind ja in den Kanaren und auch auf Madeira. Es fühlt sich ja oft an wie in so ein Disney-Park, wo man ankommt. So, alles ist schon geregelt, alles ist schon...
Auch an den Ankerplätzen ist so, schau, da sind die Norweger, die 55 Deutschen, die auch noch ihr Schiff da auf Madeira haben.
Ja. Und eben das Wilde, das hat sich wirklich schön angefühlt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn es dann in der zweiten Nacht hat es recht viel Böe gehabt und unser Schiff ist dann immer wieder so hin und her geschaukelt um die Kette herum und da merkt man dann auch so, okay, gut, schön auch. Ich freue mich aber auch dann morgen wieder in der Sicherheit vom Festland oder von der grösseren Insel zu sein. Also es ist, glaube ich, immer so ein bisschen vorbei.
Hat man dann gleich immer ein bisschen Angst, dass der Anker könnte sich losreißen?
Oder ist, glaube ich, überall.
Ja.
Wenn es so windet und zieht, dann ist immer so die Frage ein bisschen.
Aber also bei mir ist halt immer die Frage, wohin windet dich der Wind? Wenn der Wind mich ins offene Meer rauswindet, dann ist mir das gleich. Also dann kann ich gut schlafen. Wenn der Wind aber mich gegen Fels windet, dann wache ich schon jedes Mal auf und schaue so aus dem Fenster, ob der Fels näher gekommen ist.
Ja. Und der Anker ist dann wie so in 8 Meter Tiefe, oder wie bist du runtergetaucht?
12 Meter dort.
Bist du 12 Meter runtergetaucht? Ja. Krass.
Ja.
Wow. Aber man sieht ihn ja auch schon von weniger als, man muss ja nicht ganz runter zum Anker.
Du musst ihn einfach sehen und schauen, wie, also ist er im Sand und nicht auf einer anderen Oberfläche, nicht irgendwie in Kiesel oder auf einem Stein, weil dann würde er nicht gut haben. Und du willst auch schauen, hat er sich so festgegraben oder liegt er einfach nur dort?
Ein paar Episoden vorher haben wir das einmal besprochen. Ja. Wir tun wieder mal unsere Rubrik reaktivieren, die immer sehr random auftaucht. Arian, du hast irgendetwas aus einer Rubrik mitgebracht.
Ja, ganz genau. Danke, dass du fragst. Und zwar wollte ich euch erzählen, wir haben wieder Geschichten gehört von Menschen, die auch segeln. Und die Geschichte kommt jetzt von der Claudia. Und Claudia hat uns etwas ganz Furchterregendes erzählt, was ihnen passiert ist, wo sie auf dem Weg an der Ilhas Desertas vorbeigesegelt sind.
Also eben der Insel, wo wir jetzt waren. Ja.
Genau. Und zwar haben wir sie kennengelernt, sie haben ihr Boot in die Karibik gesegelt und dann hat sie wie gemerkt, so, das lange Segeln, das mag ich doch nicht so. Sie sind zwar, glaube ich, 17 Monate oder so auf der Karibik gewesen, also recht lange Zeit. Und dann jetzt haben sie das Boot verkauft oder sind sie am Verkaufen und wohnen auf Madeira. Und sie hat uns erzählt, wo wir geschwärmt haben von der Ilhas Desertas, ist sie so gewesen, ich glaube, mega schön. Wir haben das halt nicht so gut in Erinnerung, weil bei uns ist genau dort die Steueranlage ausgefallen. Also sie sind quasi... Also
das Ruder ist abgebrochen.
Ah ja, stimmt. Beim Vorbeifahren.
Ja, sie sind ja auf dem Weg. Sie haben sich gerade verabschiedet von allen, weil sie gerade ihre Transatlantik, ihre grosse Reise haben wollen starten. Sie haben da, wo wir jetzt gerade sind, haben sie ein grosses Abschiedsfest gemacht. Nein. Sind sie losgesegelt. Und dann sind sie vor der Insel, also
nach 5 Stunden
entfernt, ist das Ruder abgebrochen. Und sie haben nicht mehr können manövrieren. Es hat einen recht starken Wind gehabt, wo sie dann Auflandung geblasen hat, also immer weiter Richtung die Felsen. Und ja, dann haben sie...
Aber, Entschuldigung, ich muss sagen, das muss man sich zuerst einmal vorstellen. Man bricht auf, um den Atlantik zu überqueren. Mehrere tausend Kilometer nichts. Und der genaue Ort, wo dein Ruder bricht, ist die winzige Insel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es so passiert, dass es dich gerade auf diese Insel zublässt, ist wirklich verschwindend klein. Und das ist passiert.
Ja, und sie haben eben dann, weil das Schiff dann irgendwann bald auf die Felsen wird draufbrechen, haben sie dann einen Mayday-Call gemacht.
Mhm.
Und das ist ja die Oberstufe von Notruf, die du kannst machen
auf dem Schiff. Lebensgefahr, genau, man darf das nur, wenn Lebensgefahr ist.
Ja, und den Notruf haben sie um 12 Uhr am Mittag abgesetzt. Und sind erst in der Nacht um 1 sind sie im Hafen reingefahren. Sind also abgeschleppt worden. Es ist also, jemand ist dann gekommen oder mehrere Schiffe sind gekommen, haben sie gerettet, haben das Schiff geschleppt. Drei verschiedene Schlepper haben sie müssen nutzen, weil dann auch der letzte auch nicht in den Hafen hätte können reinfahren oder so. Aber eben, das ist dann auch 13 Stunden gegangen, obwohl das ja gar nicht so weit weg ist.
Mhm.
Ja, und dann sind sie da gewesen, wieder zurück. aber haben trotzdem ihre Reise dann fortgesetzt. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange das gebraucht hat, aber sie haben ja dann irgendwann danach haben sie das noch können flicken und dann sind sie losgesegelt.
Ja.
Und 17 Monate in der Karibik
verbracht. Und also Claudia will darum nicht unbedingt auf die Ilias Desertas. Aber sie findet es schön, haben wir es dort so gut gehabt.
Nein, so krass. Vor allem machst du ein riesen Abschiedsfest und nachher so 10 Stunden später.
Guess who's back?
Hallo. Wow, crazy. Das ist schon krass, was da alles passieren kann. Aber ich meine, irgendwie mitten auf dem Atlantik wäre es ja auch nicht so geil gewesen, oder?
Nein.
Aber da würdest du zumindest nicht in etwas reinfahren. Mhm. Dann würdest du einfach umtreiben. Ja. Und dann hättest du Zeit, um vielleicht etwas zu basteln, weißt du, irgendwie das etwas
Notruder.
Anderes.
Noch.
Aber die haben einfach keine Zeit gehabt. Die haben gemerkt, die sind in 2 Stunden sind die an den Felsen. Und dann hast du nicht unbedingt Zeit, noch zu überlegen, können wir ein anderes Ruder irgendwie basteln oder weißt
du. Komm, wir schauen, ob wir etwas schweissen können.
Ja. Und auf dem offenen Meer würdest du einfach treiben. Und wenn das dann 2 Tage lang du einfach mit dem Wind treibst und du kannst dich aber in der Zwischenzeit kannst du ein Paddel zum Beispiel ins Wasser stecken, keine Ahnung. Irgendwo.
Ah, das würde dann auch gehen. Dann kannst du das Paddel rein tun, um ein bisschen steuern, oder wie? Aber
nein, weißt du, einfach ich überlege jetzt gerade, was
mit
was
würde ich versuchen. Du bräuchtest einfach ein Brett, wo sehr widerstandsfähig ist.
Wir haben zum Beispiel unsere Windsteueranlage, wäre unser Backup-Ruder. Ja. Das würde jetzt auch ein Ruderblatt dran
haben. Ah, wirklich? An dem hat es ein Ruder dran? Ja. Aha, das ist ja
eben, genau, das tut ja mechanisch das Boot mit dem Wind steuern.
Ja.
Und das sowas könnte man zum Beispiel anbringen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt gehabt haben, aber weißt, du bist ja auch mega im Stress.
Mhm.
Dein Boot bewegt sich und dann ist auch die Frage, kannst du das jetzt überhaupt so schnell anbringen und dann auch noch, willst du das noch testen? Also ja, dann tut man vielleicht einfach lieber den Notruf mal.
Aber die Windsteueranlage, also ist die müsst ihr installieren und das Ruder auch installieren? Oder ist das wie installiert?
Nein, bei uns ist, also das ist hinten dran am Schiff, ist das angemacht. So eine grosse Stange mit oben drauf, kommt dann so eine Fahne drauf. Die nutzt den Druck vom Wind. Und unten dran kommt ein Ruder. Das tun viele Leute tun das dran lassen, aber bei uns wackelt es immer und das macht zu viel Geräusch und dann kann ich nicht schlafen, also nehmen wir es ab. Okay. Und es ist einfach, das Boot ist auch schwieriger zu manövrieren, wenn noch ein zweites Ruder hinter einem normalen Ruder ist, wo nicht die gleiche Bewegung macht.
Mega spannend.
Aber man kann es abnehmen.
Aber das ist eigentlich noch praktisch, falls andere würde ausfallen oder brechen, dann hättet ihr wie ein Backup.
Das ist auch ein Grund für viele Leute, um das zu
haben. Warum haben die das
es ist nicht
gehabt, Claudia?
Mega teuer.
Es ist mega teuer. Und das Ruder kann einfach so brechen?
Ja, bei neueren Schiffen umso mehr.
Bei uns nicht, muss man da zwischen
den Zeilen
lesen. Also, nein, bei uns kann es theoretisch schon.
Weil wir aber nicht so ein neues Schiff haben.
Unser Boot ist eher wie so ein Panzer gebaut. Es ist Wir haben einen langen Kiel, also unser Ruder ist auch mit einem Skeg geschützt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heisst.
Unser Ruder ist wie die Verlängerung plus minus von unserem Kiel. Und bei modernen Yachten hast du den Kiel, wo so ein langer Kiel ist, und hinten hast du das Ruder, wo wie freistehend am Rumpf ist, aber nicht verbunden mit dem Kiel. Und das macht einfach strukturell, dass die alten Boote besser...
Aber warum macht man das dann nicht mehr so wie bei den alten Booten?
Weil es schneller ist. Die neuen Boote sind auf Racing Design eigentlich so gebaut.
Ihr habt vorher noch müssen die Luken zumachen, weil es anfangen zu regnen und die Werkzeuge noch draußen sind. Was sind ihr am Handwerker wieder mal?
Also wir sind jetzt endlich dran, unsere Relingsstützen neu einzubetten. Die Reling ist ja das Geländer, wo an der Seite vom Boot ist, wo man sich festheben kann, wenn man rumläuft, wo man Fenders anbringt. Das ist so ein kleines, ja, wie auf dem Balkon, so ein Geländer, wo ich einfach im Boot so ein bisschen.
Und es gewackelt.
Ja, es ist so lose, dass du da kannst eigentlich nicht mehr dran haben. Wenn du das würdest nutzen, dann gehst du wahrscheinlich ins Wasser oder das ganze Ding geht ins Wasser. Und mich stört das schon, seit wir in der Werft sind. Wir haben es aber nie so richtig können machen, weil wir nicht das richtige Werkzeug hatten. Das haben wir letztens bekommen und dann haben wir jetzt vor 2 oder 3 Tagen haben wir angefangen zu bohren mit dem. Das ist ein ganz, ganz langes Teil.
Also eben das spezielle Werkzeug ist ein Bohraufsatz, der 3 mm Durchmesser hat und 30 cm Länge. Und nachdem ich das schon seit Februar versuche, im Ausland irgendwie aufs Boot zu bekommen, das hat nie funktioniert. Einmal ist es sogar schon auf die Kanaren geliefert worden und dann von der Kanaren zurück nach Spanien, weil wir es nicht am richtigen Ort, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich es dann bestellt in die Schweiz, damit mein Papi, der er hoch ist, hat können uns bringen, 3 von diesen Bohraufsätzen. Dann sind gestern, wo wir angefangen haben, wir haben insgesamt 9 von diesen Relingsstützen, die wir rausarbeiten müssen. Und nachdem wir noch keine einzige rausgearbeitet haben, nach nur 30 Minuten sind schon 2 verbogen gewesen.
Was?
Ja, wenn das irgendwo am Metall oder so sich klemmt und du hast halt Druck drauf, dann geht es einfach mega schnell so und dann ist es komplett verbogen. Aber wir schaffen das schon noch. Die eine konnte ich jetzt zurückbeugen, die nutze ich jetzt. Die zweite ist heute so deformiert geworden, die hat so eine, weißt, es ist ja so eine Spirale, so ein Bohrstück. Das ist komplett jetzt gerade. Also,
auseinandergezogen.
Die Spirale ist nicht mehr eine Spirale, sondern einfach so eine komische, wie ein Kleiderbügel, wo man drauf gesessen ist.
Ja.
Ja. Aber ja, da sind wir jetzt am Bohren. Ariane hat ja am ersten Tag beim Test-Dings haben wir ja die Löcher gebohrt. Und dann auf einmal sieht man so ein bisschen Rauch, wo auf der Seite vom Boot rauskommt. Ich so, stopp. Und dann schaut man, sie hat leider durchs Boot,
durch die Bootswand durchgebohrt.
Ja. Also haben wir da ein neues, kleines Löchli. Aber zum Glück wissen wir ja, wie man sowas flickt. Aber das sind so Sachen, wo dann passiert das und dann ist so, fuck, jetzt haben wir nochmal etwas, was wir machen müssen. Aber das ist ja jetzt auch schon gemacht.
Ja, es kommt gut. Also die Reling, beim nächsten Besuch, den wir haben, die Reling wird bombenfest drin sein.
Ja.
Und wir haben jetzt auch einen Tipp für alle HandwerkerInnen da draussen. Weil wir haben die Reling-Stützen, sind so wie ein Metallrohr, das auf einem Metallaufsatz drauf kommt. Also so bündig. Und das Metallrohr haben wir nicht vom Aufsatz weggebracht.
Es ist quasi so drauf geklemmt gewesen. Also hat jemand mal drauf gehammert und dann ist es zu klein gewesen. Also es ist wirklich einfach ineinander so verklemmt. Und wir haben da versucht, stundenlang mit einem Hammer, mit WD-40, mit alles, was man so machen kann, mit einem, wie heisst es, Crowbar.
Ja.
Und es ist einfach nicht rausgekommen. Und dann haben wir es gelassen und gesagt, ja, dann ein Problem für ein anderes Mal. Aber dann haben wir auch irgendwann gemerkt, es gibt ja nichts, was da hilft. Wir müssen einfach entweder das Ganze lassen, aber dann ist das ein mega wackeliges Ding. Oder wir müssen es wieder versuchen. Und dann haben wir es wieder versucht. Wir haben dann eben gedacht, ja, eben mit einem Heatgun, also
wir haben es erhitzt.
Erhitzepistole, haben wir das erhitzt.
Wie ein Föhn, aber mega heiß, also ja. Nicht für
und dann habe ich eben mit einem Monkey Wrench, ich weiß nicht, ja. Das ist
du so hast mal zum Recherchieren.
Ja, das Internet zeigt mir, das ist ein Schraubenschlüssel, aber das ja? Ist es nicht. Ja? Ja. Einer, wo man, okay, egal. und ein Crowbar, weiß ich auch nicht, wie das heisst. So, ja, so ein Brecheisen.
Ja, Brecheisen, genau. Ja.
Also Brecheisen und ein Affenschlüssel. Ja. Habe ich dann draufgekammert. Sie hat es erhitzt und Stückli für Stückli hat man dann gesehen, so 1 Millimeter alle 5 Minuten kommt das rauf.
Wirklich, also du, die Emotionalität und die Aufregung, die du zutage leihst, wenn wir über das Handwerk reden, fasziniert mich immer wieder. Der Takeaway ist, wenn Metall klemmt, versuche es mal mit Hitze.
Schön zusammengefasst. Ich habe es geliebt, dich zu beobachten, Ariane, während der Freddy am Erzählen war. So, es ist eine Mischung zwischen Ungeduld, Begeisterung, aber auch so, dass du die Sätze hast, weil selber fertig machen, weil du es ja anfängst zu erzählen.
Ja, das kommt, wenn man gerade vor dem Podcast einen Kaffee getrunken hat.
Ja, genau.
So geil. Das habe ich jetzt sehr schön gefunden, wie ihr das zusammen erzählt habt. Ariane, du hast ja noch gesagt, es gibt noch so viele Sachen zu erzählen. Was hast du noch zu erzählen zum Schluss?
Ich möchte euch unbedingt noch erzählen, wie wir auf eine Bootsparade eingeladen worden sind. Oder wie der Friedrich würde sagen, wie wir uns eingeladen haben auf eine Bootsparade.
Okay, warum sind wir euch dort nicht einig? Nur kurz.
Also, weil ich würde sagen, ich bin einfach angelaufen und habe geschwätzt und dann sind wir eingeladen worden. Der Friedrich würde sagen, ich habe schon vorher gesagt, komm, gehen wir schauen, ob wir uns dort einladen lassen können.
Und wenn jemand fragt, haben wir noch Platz für zwei, ist das nicht selber einladen, oder?
Okay. Sagen wir mal, es war eine Mischung. Auf jeden Fall, wir haben schon vor einer Woche gehört, es gibt eine Bootsparade. Genau in dem Dorf, wo wir sind. Und zwar aus einem typisch portugiesisch-spanischen Grund. Es hat eine Kirche auf dem Hügel. In dieser Kirche hat es ein Maria-Abbild. Das Maria-Abbild will man abtragen von der Kirche, zum Spazieren bringen und dann wieder in die Kirche zurück. Und um das herum ist es wichtig, dass man viel trinkt, viel isst, viel feiern tut. Und dann am Tag X sind wir da im Hafen gewesen und der Hafen ist ja nichts rundherum. Und da kommt ein riesiges Fischerboot mit mega vielen Leuten und es ist auch schön verziert mit Girlanden und Hortensien und alles Mögliche. Kommt und etwa 50 Leute steigen aus und gehen auf den Hügel rauf. Wie heisst das Instrument, wo auch noch das begleitet und so. Genau, Blaskapelle und mit einem Kreuz vorne dran und Männer, die in Weiss gekleidet sind. Dann sind noch ein paar Leute auf dem Boot gewesen und dort eben meine Idee gewesen, dass wir mit denen mal schwätzen, weil vielleicht hat es ja noch Platz auf dem Boot. Und dann haben wir das gemacht. Ich habe gefragt, was ist das für ein Fest, bla bla bla. Und habe gefragt, ja, hättet ihr noch 2 Plätze auf dem Boot? Nicht nur haben sie gesagt, ja eh, sondern sie haben uns auch noch 2 Bier rausgegeben, dann mega feine Thun-Sandwich. Also Thun-Sandwich, jetzt stellt man sich das Dreieckige vor, aber nein, frisches Brot mit so gekochten Thunfischstück drin, mit Zwiebeln und so. Mega fein. Dann sind wir auf das Boot und dann haben wir gemerkt, nicht nur sind wir jetzt Teil von dieser Bootsparade, wo alle Fischerboote vom Ort, plus alle Motorboote, plus Jetskis, plus ein paar Segelboote, wie so von einem Dorf ins nächste gehen, sondern wir sind auch noch auf dem Hauptboot,
nein,
wo das Maria-Abbild transportiert.
Nein, krass.
Was für eine Ehre.
Ah, lustig. Ich habe zuerst gedacht, ihr seid mit euch im Schiff auch mitgegangen bei dieser Bootsparade. Sie haben euch angefragt, weil ihr so ein schönes Schiff habt, so ein stabiles, alt, ehrwürdiges Schiff. Aber nein, ihr seid einfach mitgefahren.
Das wäre auch schön gewesen. Ja. Das wäre auch schön gewesen. Allerdings hat uns jemand gewarnt, dass mega viel getrunken wird bei dieser Parade und dass wir nicht mit unserem Boot raus sollen, wenn wir nicht in einen Unfall verwickelt werden.
Okay. Aber nachher sind wir auf dem Hauptboot gewesen und haben auch noch das Bildnis küssen, oder?
ja, wir haben, es war einfach auf unserem Boot gewesen und alle haben sich gefreut, dass es da ist.
Dann haben wir noch gefeiert.
Genau, ist sie ins Nachbarsdorf gebracht worden. Dann dort in der Kirche hat sie einmal übernachtet und dann am nächsten Tag ist sie nochmal zurückgegangen auf den Hügel.
Es hat ja dort ein riesiges Dorffest dann gehabt. Also es ist, und die anderen Schiffe, die sind ja begleitet, die sind ja komplette Partyschiffe gewesen. Mhm. Das ist wie Street Parade, aber einfach auf Fischerboot mit portugiesischer Schlagermusik.
Ja.
So geil.
Das habe ich noch müssen erzählen.
Das ist schön. Mega cool, haben sie euch eingeladen. Also, dass sie extra zu euch gekommen sind und wirklich gesagt haben, hey, würdet ihr echt zu uns aufs Hauptboot kommen? Das ist wirklich mega herzig.
Ich würde es trotzdem als Einladung in Erinnerung behalten.
Nein, ich eher nicht. Aber
du bist froh, habe ich gefragt.
Ja, es war ja auch ein absoluter Turnaround von dem Tag. Wir haben uns ja, weil wir ja vorher das neue Loch ins Boot aus Versehen gebohrt haben und nichts funktioniert hat und es auch noch mega heiß war und wir nichts gegessen haben, sind wir ein bisschen hässig gewesen. Und dann haben wir ein bisschen gestritten und dann ist so der Tag eigentlich so, jetzt ist vorbei. Also jetzt kann man nichts mehr machen, wir können auch nicht mehr zusammen arbeiten, es ist zu heiß, um etwas zu machen, kannst auch nicht rausgehen, hast keinen Hunger mehr. Und dann irgendwann ist so die Frage, ja, sollen wir mal schauen, was das laute Schiff da macht? Da hat es ja ganz viele Leute und da ist die Polizei und das Kamerateam, also irgendwas läuft. Sind wir rausgegangen und eben dann
so schön.
Ist die Geschichte von dort, hat sich fortgesetzt und dann haben wir einen ganz schönen Nachmittag und Abend.
Das war eben Maria gewesen.
Stimmt.
Das ist eben Maria gewesen, die das bewirkt hat. Sie ist Göttin ganz von der Liebe auch. Mega schön war mit euch zu lavern. Bis in zwei Wochen wieder. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Tschüss.